Berlin Bubble.
Herzlich willkommen zur Berlin Bubble. Heute mit dem sehr schönen Thema Flüchtlingspolitik und Griechenland. Wie geht es hier eigentlich weiter? Mein Name ist Egon Huschitt.
Ich bin Stefan Mauer, ich bin Journalist.
Ich bin Matthias Banners, ich arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
Viele Geflüchtete befinden sich momentan an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland und damit Europa. Erdogan hat die Grenzen geöffnet in Richtung EU. Was bedeutet das denn jetzt für uns?
Zurzeit bedeutet es eigentlich erstaunlich wenig, weil dieses Thema wieder in den Hintergrund gedrückt worden ist von der Corona-Krise.
Ich finde trotzdem, dass es ein starkes Spotlight darauf wirft, wie wir in den letzten 5 Jahren offensichtlich nichts oder bei weitem nicht genug getan haben, um uns auf sowas vorzubereiten, weil das ist ja eine Katastrophe mit Ansage, die da gerade passiert. Und dass dieser Staatenbund EU, der den Friedensnobelpreis hat und der sich für so eine Friedenskraft auf der Welt auch immer hält und als solche profiliert, dass der in 5 Jahren nicht hinbekommt, sowas zu verhindern, das ist schon sehr peinlich.
Aber gab es da nicht einfach den Deal mit Erdogan, den er jetzt irgendwie offenkundig, an den er sich nicht mehr gebunden fühlt? War das nicht die Lösung eigentlich?
Also eine Lösung ist jetzt auch ein großes Wort für diesen Deal, aber selbst das, also ist Teil dieses Deals, selbst wenn wir jetzt sagen, wir kritisieren den nicht, obwohl er sehr kritikwürdig ist, aber selbst wenn wir das nicht
absolut
tun,
ja.
Dann war Teil dieses Deals, dass das griechische Asylsystem sich darauf mit einstellt und dass also ein starker Austausch zwischen den türkischen und den griechischen Behörden stattfindet und Menschen, je nachdem, wie gefährdet sie sind und wie ihr Asylantrag ausfällt, zwischen den Ländern ausgetauscht werden. Und es gab viel zu wenig EU-Hilfen für Griechenland, um das völlig überforderte Asylsystem daran anzupassen.
Das meine ich nämlich auch. Ich finde es wahnsinnig naiv, von der Europäischen Union darauf zu hoffen, dass Griechenland, was gerade aus einer der schmerzhaftesten Wirtschaftskrisen überhaupt gerade sich zurück irgendwie zusammenfindet, denen das zu überlassen, das Thema.
Wobei, dadurch, dass wir jetzt diese Zuspitzung haben, könnte das natürlich auch ein neuer Impuls sein, um mit diesem Thema vernünftig umzugehen.
Aber warum sollten wir das diesmal besser hinbekommen als vor ein paar Jahren?
Ja, ich finde, gerade wenn man sich auch die deutsche Politik anschaut, dass der Satz, der am häufigsten irgendwie hängen bleibt, ist, dass Leute sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und da frage ich mich wirklich, ist das jetzt also was genau meint ihr damit eigentlich? Das hört sich ja so an, als würde damit gemeint, es dürfen nicht mehr eine Million Menschen nach Deutschland einreisen, was ja allein schon eine sehr egozentrische Weltsicht ist unseres Landes. Und dann frage ich mich wirklich, ist das die Botschaft, die wir da mitnehmen? Und hätten wir nicht eigentlich die letzten 5 Jahre gehabt, um zu sagen, wenn es nochmal einen Ansturm gibt an Menschen, wobei das ja auch nicht wirklich ein Ansturm ist bisher, wenn es nochmal eine große Anzahl Menschen gibt, die Hilfe brauchen, dann gehen wir damit besser um. Und das haben wir auch nicht getan. Also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das darf sich nicht wiederholen, ist halt, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie das jetzt die Kommunikationslinie sein kann.
Na gut, dieser Migrationsdruck war natürlich auch kontinuierlich da. Da hat sich eigentlich nicht großartig was geändert die letzten Jahre. Also trotz der aktuellen Zuspitzung. Und vielleicht ist es sinnvoll, das Thema da auch in 2 unterschiedliche Diskussionsstränge zu unterteilen. Dieses 2015 darf sich nicht wiederholen, ist ja sehr stark auf die innenpolitische Situation gemünzt, auch auf die Konstellation AfD-Union auf der einen Seite und wie gesagt die eher linken Parteien, die auch sich dafür stark machen, da irgendwie halt auch das Thema Humanität irgendwie halt noch besser in den Vordergrund zu rücken.
Selbst die CSU rückt das Thema Humanität ja mittlerweile irgendwie relativ stark in den Vordergrund. Es gibt nur eine Partei, und das ist die AfD, die mit diesem Thema nach wie vor irgendwie auf unangenehme Art und Weise populistischen Wahlkampf betreibt.
Naja gut, wir haben natürlich auch, wenn man jetzt sich irgendwie halt die Berichterstattung irgendwie halt nochmal anschaut, auch zum also Koalitionsgipfel irgendwie am letzten Sonntag, dann gab es natürlich auch innerhalb der Union irgendwie halt sehr kritische Stimmen.
Aber ich glaube, die Gesamtlinie der Union ist nicht das, was diese sehr kritischen Stimmen sagen, sondern die Position der Union, sowohl CSU als auch CDU, ist doch eher von einer humanistischen Prägung getrieben.
Ja, da stimme ich dir zu.
Die Frage ist aber ja schon auch, warum es nicht möglich war, in der Großen Koalition eine Mehrheit dafür zu finden, dass 5000 Menschen aufgenommen werden. Das ging ja nicht.
Naja gut, letztendlich waren irgendwie halt die Argumente, die da zu hören waren, dass das irgendwie in der aktuellen Situation das falsche Signal sei nach der Positionierung von Herrn Erdogan.
Ich kann diese politische Seite ja sogar irgendwie verstehen, aber es ist ja auch nicht in Ordnung, jetzt als EU-Land Griechenland da komplett alleine zu lassen mit dieser Geschichte, da zuzulassen, dass das Asylrecht de facto ausgesetzt wird für einen ganzen Monat. Das sind, also, dass es da nicht möglich ist, ein konzertiertes Vorgehen der EU-Staaten irgendwie hinzukriegen oder zumindest einer Koalition von EU-Staaten, die sagen, okay, wir nehmen da jetzt den Druck raus und verhandeln dann nochmal mit Erdogan. Das finde ich, dass man da mit Menschenleben spielt, um ein politisches Statement zu machen, finde ich nicht in Ordnung.
Ist es auch nicht. Und das ist tatsächlich genau das, was du beschreibst. Es wird ja einfach auf dem Rücken der Menschen, die auf der Flucht sind, Politik betrieben. Die Frage ist aber tatsächlich, wie handlungsunfähig kann Europa eigentlich noch sein?
Na gut, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe schon das Gefühl, dass da Europa auch mit einer Stimme spricht, weil es war irgendwie auch sehr wenig oder überhaupt keine Kritik an dem Vorgehen Griechenlands zu hören, sondern eher Unterstützung.
Aber auch nur verbale Unterstützung. Keiner irgendwie hat sich bisher bereit erklärt, Menschen aufzunehmen oder tatsächlich vor Ort zu helfen.
Ganz genau, also da, sich hinzustellen und zu sagen, na, das ist nicht unser Problem und Griechenland hat recht, dass wir da alle rausschicken und eben gegen ganz klar eigentlich etablierte Menschenrechte verstoßen und gegen etabliertes Recht. Ich meine, das Asylrecht ist was so hart erkämpft wurde und was immer wieder verteidigt werden musste, und dass sich jetzt alle hinstellen und sagen, ja gut, Griechenland macht das schon, das ist ja keine Unterstützung, das ist ja eigentlich eine Kapitulation vor der Situation.
Na gut, es gibt natürlich auch finanzielle Unterstützung für Griechenland.
Aber das hilft scheinbar nicht, um die Lage dort erträglich zu machen. Die Situation auf der Insel Lesbos, auf Moria, ist nach wie vor mehr als katastrophal. Die zehnfache Anzahl an Menschen, die eigentlich in diesem Ort aufhältig sein können, ist mittlerweile erreicht. Die Zustände sind desaströs und trotzdem passiert aus meiner Sicht sehr, sehr wenig.
Na gut, hinzu kommt natürlich auch, dass die Stimmung der Bevölkerung auf den betroffenen Inseln mittlerweile sehr deutlich und wahrnehmbar gekippt ist.
Das ist tatsächlich das, was mich am meisten überrascht hat an der ganzen Geschichte, weil ich war vor 4 Jahren, war ich auf Lesbos über eine Woche lang, habe dort eine Reportage gemacht und auch sehr viel mit Leuten gesprochen, und die waren damals, abgesehen von einer kleinen Minderheit, die rechte Morgenröte in dem Land gewählt haben, sehr offen tatsächlich und sehr hilfsbereit, und das mitten in einer Rezession, wo dieses Land sowieso in einer sehr unangenehmen Situation war, waren die Menschen auf der Insel eigentlich sehr hilfsbereit und sehr herzlich zu den Menschen auf der Flucht, und das hat sich scheinbar auch nochmal geändert.
Wie schätzt du das denn ein als jemand, der da wirklich vor Ort war? Der Druck muss ja extrem hoch sein auf die Menschen, die flüchten, dass sie diese Reise überhaupt auf sich nehmen und auch trotz dieser ganzen Widerstände, also auch die Bilder, die man sieht, dort ausharren und versuchen, ins Land zu kommen. Du ist jetzt natürlich ein bisschen her, dass du da warst, aber wie hat sich das denn angefühlt, dort zu sein? Wie schätzt du das ein? Warum ist dieser Druck so groß, dass die Leute sagen, trotz all dieser Widrigkeiten möchte ich das versuchen?
Ja, letztendlich im eigenen Land, und das haben mir sehr viele Leute auch sehr eindrücklich erzählt, ist ihr Haus zerbombt worden, sind Angehörige umgekommen. Das heißt, die haben schon sehr gute Gründe, warum sie sich auf den Weg machen. Und ich konnte auch aus diesen Erzählungen durchaus nachvollziehen, warum sie sich eben auf den Weg gemacht haben. Obwohl die Situation wirklich mehr als menschenunwürdig war und auch letztendlich nach wie vor flüchten kostet eben noch ein Heidengeld. Und alles das in Kauf zu nehmen, weil sie eben in ihrer Heimat wussten, dass sie dort in Gefahr sind.
Dazu sollte man ja dann vielleicht auch tatsächlich mal die Situation, also wir sprechen jetzt über die Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Die Situation an der syrisch-türkischen Grenze ist ja eigentlich noch mal ein Vielfaches schlimmer, weil ist in den letzten Wochen ja ganz furchtbare Luftangriffe auf die syrische Stadt Idlib gab und dort also inzwischen auch nochmal geschätzt mindestens 1 Million Menschen versuchen, in die Türkei reinzukommen und Erdogan also diese Grenze dann dicht gemacht hat und jetzt also sagt, okay, auf der anderen Seite erlaube ich den Leuten oder nach einigen Berichten ermutigt er sie vielleicht sogar, in die Richtung weiterzuziehen. Das sollte man vielleicht auch nochmal als Hintergrund sehen, dass da also der Leidensdruck, der ja sowieso ganz furchtbar war in den letzten Jahren, nochmal gestiegen ist in Syrien.
Na gut, ein Baustein bei der Geschichte ist natürlich auch, dass die Türkei auch Kriegspartei geworden ist, ne?
Absolut ja. Und ich glaube auch tatsächlich, das, was Erdogan tut, ist eben, er nimmt diese Menschen, die auf der Flucht sind, als Faustpfand, um alle möglichen Forderungen durchsetzen zu können. Er war ja in Brüssel und da hat eben nicht nur mit der Europäischen Kommission gesprochen, sondern er hat eben auch mit der NATO gesprochen und dort wesentlich mehr Unterstützung verlangt.
Die Frage ist, also jetzt mal unabhängig von den Verhandlungen, die es ja mit Erdogan weiterhin geben muss, warum ist es nicht möglich gewesen für die EU in den 5 Jahren, die wir jetzt eigentlich hatten, fast oder zumindest 4,5, seit es diese Eskalation der Fluchtsituation gab aus europäischer Sicht, warum ist es seitdem nicht möglich gewesen, da einen Konsens zu finden, wie man mit solchen Situationen umgeht? Weil die Menschen sind ja nun mal da jetzt und Verhandlungen können wir ja alle führen, aber warum können wir da als ein so großer und reicher Staatenbund immer noch nicht angemessen darauf reagieren, dass Menschen einfach offensichtlich in Not sind?
Ich glaube, das hat sehr viele innenpolitische Gründe. Also in Deutschland haben wir es ja gesehen, was passiert ist. Daraus ist ein Erstarken der AfD resultiert. Und ich glaube, diese Angst gibt es in vielen Ländern. Und deswegen versucht man, das Thema wegzuschieben, so gut es geht. Aber tatsächlich, natürlich hast du völlig recht. Es ist diese Handlungsunfähigkeit, gewollt und ungewollt, beides, glaube ich, kombiniert, ist ein Desaster für Europa.
Na gut, es zeigt sich auch immer daran, wie wenig Länder dann irgendwie halt gemeinsam bereit sind, auch zu handeln, ne?
Und ich glaube, genau das ist eben sehr, sehr stark innenpolitisch getrieben. Und wir haben es in Deutschland, glaube ich, wir alle am deutlichsten gesehen, dass das eben, zu was das führt und zu welchen Reaktionen das dann eben bei den anderen Parteien führt. Die haben einfach Angst davor, wenn sie sich bei dem Thema engagieren, dass sie damit den Rechtspopulisten wieder Raum geben für absurde Argumente und für absurde populistische Geschichten, die sie dann verbreiten können.
Aber bedeutet das nicht eigentlich, dass dieses Verhalten, dieses Erstarren vor der Situation auf lange Sicht den Populisten eigentlich noch viel mehr Munition gibt? Weil wenn es jetzt gelungen wäre, eine Lösung zu finden, dass diese schrecklichen Bilder nicht entstehen, sondern dass den Menschen geholfen wird, aber so, dass Griechenland sich nicht alleine gelassen fühlt, dass die Bevölkerung keines Landes das Gefühl haben muss, dass es eine sehr, sehr stark ungleiche Verteilung der Lasten gibt, die das alles mit sich bringt. Das wäre ja möglich gewesen, sowas mit auch diplomatischem Druck und zumindest mit der Zeit, die zur Verfügung war, auf jeden Fall jetzt eine bessere, irgendeine Lösung zu finden, weil jetzt im Moment haben wir ja gar keine. Und das gibt doch den Populisten viel, viel mehr Futter, dass da jetzt diese Situation wieder so eskaliert, als wenn man jetzt sagen könnte, schaut her, wir haben da jetzt wir haben was abgestimmt, wie wir dagegen vorgehen können, wie wir da die Situation handhaben können. Das würde doch viel weniger Munition liefern.
Absolut, ja, aber ich glaube, diese Vogel-Strauß-Taktik war so ein bisschen der unglückliche Versuch, wenn, vielleicht geht's ja gut. Ich glaube, dieses Thema allein anzurühren, davor hatten viele Leute, also viele Politiker einfach Angst. Und natürlich hast du völlig recht, sich einen Plan zurechtzulegen für den Moment, wenn es eben passiert, wäre der richtigere Weg gewesen. Der Zug ist jetzt abgefahren.
Aber zeigt nicht die aktuelle Situation, dass irgendwie halt genau das, was wir jetzt haben, irgendwie halt nicht unbedingt auf die AfD einzahlt? Klar, wir haben irgendwie halt ein anderes Thema mit Corona, was irgendwie im Fokus steht, aber letztendlich die Bilder, die wir an den Grenzen sehen, die lassen eigentlich wenig Spielraum für weitere zusätzliche AfD-Forderungen.
Und ist das nicht eigentlich schrecklich? Also ganz ehrlich?
Das ist schrecklich, klar.
Also dass wir so weit sind, dass die herrschenden Parteien eigentlich so weit gehen in ihrer Abschottungspolitik, dass die AfD nichts mehr hat, um oben einen draufzusetzen. Also das finde ich unfassbar.
Das ist es auch genau so. Und tatsächlich, hier macht eine Parteipolitik, die weder von einer Mehrheit gewählt ist, noch tatsächlich sich, wie wir heute auch gelernt haben, teilweise nicht mehr verfassungskonform verhalten.
Ja, stimmt. Das ist ja noch die Besonderheit. Es gab ja jetzt am Donnerstag, wo wir aufzeichnen, die Mitteilung, dass der sogenannte Flügel als nicht mehr ein Beobachtungsfall ist, sondern tatsächlich als rechtsextrem eingestuft ist, wenn ich mich nicht irre, richtig?
Genau, das ist letztendlich die Frage. Und der rechtsnationale Flügel ist jetzt eben offiziell ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Und das heißt natürlich, dass wir uns letztendlich, oder dass sich die Politik von Leuten Sachen diktieren lässt, die jenseits dessen sind, was Konsens in der Gesellschaft ist. Es ist aber die Frage, wie können wir damit umgehen? Was ist neben Corona, was können wir tun, um mit diesem Problem jetzt umzugehen, nachdem wir die letzten 5 Jahre versäumt haben, uns damit zu befassen?
Ja, eigentlich sind ja die Schritte, die unternommen werden müssen, die waren ja eigentlich schon vor 5 Jahren klar und müssen also weiter, also vielleicht, dass also der bestmögliche Ausgang dieser katastrophalen Situation wäre ja, dass jetzt der Druck groß genug ist, dass die Handelnden doch noch zu irgendeiner Art Konsens zwingt, dass man eben sagt, wir müssen besser darauf vorbereitet sein, wir können Griechenland nicht alleine lassen, wir müssen Asylanträge vernünftig bearbeiten, schnell genug bearbeiten, wir müssen dann, wenn sie bearbeitet sind, können wir nicht einfach sagen, ja, die Leute bleiben in den Ländern, wo sie aufgenommen wurden, sondern dass man vernünftige Verteilungsschlüssel einrichtet und dann auch in den Ländern vernünftige Betreuung hat für Menschen, die dann ankommen, und dass man dafür sorgt, dass die Sprache lernen, dass die sich vernünftig integrieren können. Das passiert ja alles nicht.
Na gut, letztendlich, in Deutschland passiert da schon irgendwie halt eine ganze Menge. Wir haben eigentlich einiges an Angeboten für Flüchtlinge, und die Versorgung ist dann auch irgendwie halt recht gut für die irgendwie da sind. Ich glaube, der Punkt ist, oder irgendwie halt die Agenda sollte sein, das Ganze auch auf eine europäische Ebene zu heben, so kompliziert, wie es irgendwie halt sein mag. Also Dinge irgendwie halt zu vereinheitlichen und auch dafür Sorge zu tragen, dass an den Grenzen und auch im Zweifelsfall irgendwie halt in den Ländern selber auch Anträge auf Asyl gestellt werden können, um Dinge, wie sie jetzt irgendwie in Lesbos oder an der Landgrenze passieren, einfach für die Zukunft zu vermeiden.
Wie realistisch seht ihr es, dass es in dieser Hinsicht eine Lösung in absehbarer Zeit gibt? Ist Europa oder zumindest eine Koalition der Willigen schnell handlungsfähig?
Also wenn die Wahrscheinlichkeit groß wäre, dann wäre es ja, denke ich, passiert in der Zeit, die wir jetzt hatten. Insofern, also ich sehe das sehr kritisch, und eigentlich, also ich befürchte, dass da jetzt gerade wirklich einfach in Kauf genommen wird, dass da mehr als 10.000 Menschen durchgängig in Lebensgefahr sind und in dieser unfassbaren Situation stecken und da am Ende nur minimal in homöopathischen Dosen was gegen gemacht wird. Und die Handelnden hoffen, dass das alle anderen abschreckt und sie nicht auch noch kommen, damit die Bilder nicht noch schlimmer werden.
Also ich denke, es gibt zwei mögliche Szenarien. Also einerseits, da man jetzt irgendwie halt bereits eigentlich alle Grenzen des Erträglichen überschritten hat, wird das irgendwie auch in Zukunft weiterhin so sein. Das wäre das schlimme Szenario. Oder wir warten die Situation ab, einigen uns mit Erdogan und kommen dann wirklich mal zu einer vernünftigen Lösung.
Aber inwiefern begibt man sich mit Erdogan, liefert man sich mit Erdogan einen Partner aus, der eben nicht verlässlich ist, der relativ schnell seine Meinung ändern kann und diese Situation immer wieder als Druckmittel benutzen kann?
Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Also wenn wir, es ist ja eine politische Entscheidung, dass die Türkei dahin gebracht werden soll durch dieses Abkommen, eben möglichst viele Menschen aufzunehmen und davon abzuhalten, in die EU zu migrieren. Und das wird denke ich, auch weiter Ziel sein der Handelnden, weil sie einfach denken, sie können das innenpolitisch nicht anders verkaufen. Und insofern bleibt da eigentlich gar keine Wahl, als weiterhin zu sagen, also unter diesen Voraussetzungen bleibt den Handelnden da keine andere Wahl. Sie müssen sich da weiter mit Erdogan einlassen, weil er der Einzige ist, dessen Land in dieser Position ist. Und die einzige Alternative wäre wirklich nachhaltig politisch Druck aufzubauen, dass das Ganze, diese ganzen furchtbaren Kriegsverbrechen in Syrien nicht mehr passieren. Aber das ist ja jetzt, die passieren jetzt seit 9 Jahren. Insofern, ich glaube nicht, dass sich da an der Front irgendwas ändern wird.
Und wir haben neben der Türkei natürlich auch das Thema Libyen, was eigentlich auch zum Gesamtbild dazugehört. Also letztendlich nur eine Lösung mit der Türkei im Hinblick auf Syrien wird irgendwie halt nicht ausreichen.
So, das heißt, wir sitzen jetzt hier und sind alle eigentlich relativ ratlos, wie sich diese ganze Situation nachhaltig entwirren lassen könnte, habe ich den Eindruck.
Genau so ist es. Und ich glaube einfach, der Friedensnobelpreisträger Europa ist gerade in einer sehr, sehr unglücklichen Situation und das durch eigenes Verschulden.
Ja, absolut. Finde ich auch, dass das durch eigenes Verschulden passiert ist.
Na gut, schauen wir optimistisch in die Zukunft. Letztendlich sehe ich irgendwie halt schon eine Chance, dass wir uns auch irgendwie halt einigen und auch die Situation irgendwie bereinigt bekommen.
Das hieße dann aber sozusagen ein Türkei-Deal 2.0.
Ja, plus eine Einigung in Libyen, plus ein Verteilungsmechanismus und auch ein Ansatz, um die Lasten irgendwie besser auf die einzelnen europäischen Länder zu verteilen.
Matthias, ich bewundere deinen Optimismus. Liebe Runde, vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Das war Berlin Bubble.